Ich heiße Sie recht herzlich willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir in der kommenden Stunde über das Geheimnis der Erwählung und Sendung im christlichen Leben sprechen. Und das mit Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki aus Bad Driburg. Wenn es um Erwählung und Sendung geht, dann denkt man als Christ oft an großartige Aufträge in fernen Ländern, zu denen großartige Persönlichkeiten berufen worden sind. Da schwingt schon der Nimbus des Besonderen und Außergewöhnlichen mit. Aber ist das auch tatsächlich so? In der Bibel ist ja ganz oft davon die Rede, dass Gott Menschen erwählt und sie zu einer Aufgabe beruft. Im Alten Testament sind das dann die Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, die eine Botschaft überbringen. Der Höhepunkt am Übergang vom Alten ins Neue Testament ist dann wohl, dass Gott sogar seinen eigenen Sohn sendet. Und dabei geht es tatsächlich um eine unvorstellbar großartige Aufgabe, nämlich die Rettung und Erlösung der ganzen Welt bzw. jedes einzelnen Menschen. Vielleicht liegt es an dieser unvorstellbaren Größe, dass wir als Christen dieses Erlösungsgeschehen irgendwie doch nicht so recht als das Liebesgeschehen schlechthin an uns verstehen können. Deshalb ist uns die eigene Berufung manchmal so meilenweit entfernt, obwohl doch eigentlich nur einen Steinwurf weit weg. Oder anders gesagt, sind wir doch eigentlich nur ein Gebet weit von Gott und seiner liebenden Fürsorge entfernt. Gott erteilt ja nicht den ganzen Menschen entlang der ganzen biblischen Entwicklung nur irgendwelche Befehle wie der Oberbefehlshaber eines Heeres. Will Gott etwa schon seit Jahrhunderten und immer wieder neu bis in unsere Tage sein Herzensanliegen zu den Menschen bringen und ihnen zeigen, ich liebe euch und sehne mich nach einer Beziehung zu euch? Ist das etwa so der rote Faden vieler Berufungsgeschichten bis heute? Die Frage möchte ich auch gleich weitergehen an Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki, den ich recht herzlich hier in der Sendung begrüße. Ich freue mich, dass Sie heute aus Bad Driburg zugeschaltet sind von der Gemeinschaft der Seligpreisung. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Frau Ingert. Ich grüße auch ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer.
Sie sind dort seit 1995 in der Gemeinschaft eingetreten, der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Und führen dort auch ein intensives Gebetsleben, waren aufgebrochen auch in einer großen Sehnsucht, die sie dann zu dieser Gemeinschaft geführt hat. Ja, die letzte Frage, die ich hier so eingangs gestellt habe, können Sie das so unterstreichen? Ist das der rote Faden vieler Berufungsgeschichten eigentlich bis heute, dass Gott damit auch sein Herzensanliegen zu uns Menschen tragen will und seine Liebe und zeigen will, uns einladen will, in eine Beziehung mit ihm zu treten? Kann man das so sagen?
Ja, ich denke, da haben Sie das gut schon auf den Punkt gebracht. Also berufen zu sein oder erwählt zu sein, das heißt nicht unbedingt etwas zu machen zuallererst, also rein funktionalistisch das zu betrachten, sondern er erwählt uns zuallererst zu einer Beziehung mit sich, zu seiner Liebe. Und aus dieser Liebe entsteht dann natürlich auch so eine Art Sendungsauftrag. Die Liebe ist nicht irgendwie willenlos, sondern ja, Gott möchte, dass alle Menschen in sein Heil hineingenommen werden und möchte uns auch als seine Werkzeuge dazu benutzen.
Das ist vielleicht aber schon ein ganz wichtiger Hinweis, dass am Anfang sozusagen diese Liebe steht, die Berufung zu der Liebe und aus diesem Fundament heraus oder aus dieser Liebe heraus dann erst das Tun folgt. Das werden wir ja auch noch im Verlauf der Sendung sehen, denn Sie wollen uns in einem ersten Teil mal so ein bisschen die Grundlagen vermitteln. Wie wird Sendung, Erwählung verstanden im Alten Testament, im Neuen Testament? In einem zweiten Teil, da geben Sie uns dann auch direkt Beispiele von Berufungen aus dem Neuen und dem Alten Testament. Zum einen die Berufung des Mose und die Berufung des Paulus. Und dann möchten Sie in einem dritten Teil auch fragen, was ist denn eigentlich meine persönliche Berufung? Sie geben uns also gleich diesen Impuls. Eine Frage noch vorab. Pater Johannes, warum heißt es denn das Geheimnis? Heißt es, dass da auch immer etwas verborgen ist, was ja nicht so leicht einfach zu erkennen ist?
So ist es, ja. Wenn wir an Berufung denken, dann denken wir vielleicht an menschliche Kompetenzen. Und man tut das, wo man sich so natürlicherweise hingezogen wird oder was einem gut gelingt. Geheimnis, ich habe den Titel besonders gewählt, weil hier noch mehr mitschwingt, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes, der in unserem Leben uns ja als Werkzeuge eben benutzen möchte, der uns die Liebe Gottes auch offenbart. Und das ist natürlich etwas, was wir dann, was nie ganz auszuschöpfen ist und wo wir immer neu auch ringen müssen, sozusagen den Willen Gottes zu erkennen oder auch meine Sendung, meinen Platz im Plan Gottes innerhalb der Kirche, in der Welt, wird nie ganz eindeutig sein. Es bleibt immer etwas Verborgenes, etwas Geheimnisvolles, weil es etwas Göttliches ist.
Gut, dann sind wir gespannt auf den Impuls, den Sie uns vorbereitet haben, Pater Johannes.
Danke. Ja, ich stehe noch ganz unter den Nachwehen des letzten Wochenendes. Ich komme zurück aus Lourdes von einer Wallfahrt und dort gab es auch die Priesterweihe von 4 Brüdern unserer Gemeinschaft. Und ein Bruder erzählte sehr schön, dass er vor 15 Jahren in der Grotte von Lourdes ganz tief berührt worden ist von Gott und innerlich so diesen Eindruck hatte, dass er wirklich von Gott her diese Anfrage bekommen hat: Möchtest du nicht Priester werden? Ja, es verging dann eine ganze Zeit auch. Es ist nicht einfach so, dass man dann, wenn Gott so zu einem irgendwie seinen Willen offenbart oder zu einem spricht auf verschiedenste Weise, dass das alles sonnenklar ist, dass man sofort jubelt und Ja sagt. Das braucht dann einen Prozess der Reifung, auch der Unterscheidung. Aber es war eben dann wunderbar zu sehen, und das sagte er für sich selber auch, dass er 15 Jahre nach diesem Ereignis dann in Lourdes selber zum Priester geweiht worden ist, jetzt am letzten Samstag. Und da schließt sich dann doch ein Kreis, denn unsere Priesterweihen finden nicht sozusagen jedes Jahr automatisch in Lourdes statt. Jedenfalls hat er, Bruder Daniel, das dann doch auch interpretiert als ein Wirken Gottes, dass er irgendwie ja das verstanden von seiner Vorsehung her, dass Gott doch alles von Anfang bis zum Schluss seinen Weg bis jetzt mitbegleitet hat und geführt hat und auch als eine Bestätigung. Ja, und ich möchte daran einfach anknüpfen, weil hier doch ein Stück weit von etwas Geheimnisvollem deutlich wird, dass Gott in unserem Leben wirksam ist, dass er uns beruft. Und wir haben schon in der Einleitung gehört, Erwählung und Sendung. Wir denken vielleicht an die besonderen, an die herausragenden Berufungen. Aber letztendlich hat jeder von uns, jeder Christ, jedes Glied der Kirche hat eine Berufung von Gott, ob sie ganz unscheinbar ist oder ob sie stärker vor Augen steht. Und das wollen wir ein bisschen ja ins Bewusstsein heben, möchte ich versuchen, um so auch dankbar zu sein für den Platz, den ich habe im Plan Gottes und vielleicht auch um ein bisschen ja aktiver mit meiner Sendung auch zu leben. Im Alten Testament ist schon sehr viel die Rede von Erwählung und Sendung, von der Berufung des Volkes Gottes. Im Hebräischen gibt es das Wort oder den Term Kara, im Griechischen Kalein, beides Begriffe, die man übersetzen könnte mit erwählen. Und die treten vor allen Dingen auf in Verbindung im Alten Testament, in Verbindung mit dem Volk Gottes. Das Volk Gottes wird von Gott erwählt für eine besondere Sendung, zuallererst für den Bund mit Gott selber, aber auch vor der ganzen Welt Zeugnis abzulegen von diesem Bund gegenüber Gott und auch dem Geheimnis der Erwählung. In Hosea 11 zum Beispiel wird Gott dargestellt wie ein Vater, der wiederholt sein Volk ruft, das allerdings wie störrisch oder widerspenstig sich ihm widersetzt. Und der Ruf Gottes ist zuallererst ein Ruf der Umkehr, also wieder hineinzufinden in die Liebesbeziehung mit Gott. Der Mensch hat sich seit dem Fall Adams von Gott abgewandt. Er hat diesen Bund gebrochen, aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit kommt dem Menschen entgegen. Im Neuen Testament dann der Höhepunkt ist Gottes Kommen in diese Welt, in Jesus Christus selber. Aber schon im Alten Testament sucht Gott den Menschen. Beruft er ihn als ein Volk, beruft er ihn für das Heil, beruft er ihn für seine Liebe. Aber der Ruf ist mehr als ein bloßes Zusammenrufen des Volkes Gottes. Der Ruf konstituiert und formt das Volk Gottes. Also jeden, das Volk Gottes als eine Gemeinschaft derer, die von Gott geliebt sind und die auf diese Liebe auch antworten. Das impliziert also einen Weg auch der Bekehrung. Wir kennen das nach dem Auszug aus Ägypten. Gott gibt das Gesetz dem Mose, aber gleichzeitig unten am Fuß des Berges baut sich das Volk sofort ein neues Kalb, ein goldenes Kalb und formt sich sozusagen selber einen Gott, möchte selber eigentlich vorgeben, wie es Gott verehren möchte und wie sie sich ihren Gott auch vorstellen oder wie sie ihm auch dienen möchten. Also gleichzeitig ja dieser Stolz, dieses Gegensätzliche, wo der Mensch doch wieder sich von Gott abkehrt, wo er nicht geöffnet ist für seine Heilspläne und auf sich selber konzentriert ist. Ja. Also der Ruf Gottes ist ein herausgerufen werden, auf einen Weg auch der Bekehrung. Es ist auch ein Akt des Schaffens. Gott ist souveräner Urheber. Es entspringt seiner Initiative, seinem Willen. Es ist nicht ein Verdienst des Menschen, dass Gott sozusagen initiativ wird. Jesus selber sagt uns das im Evangelium nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist eigentlich etwas Wunderbares, denn so groß die Sünde von Adam und Eva und der nachfolgenden Generationen war, könnte man auch sagen, ja, es gäbe eigentlich keinen Grund, dass sich Gott dem Menschen wieder zuwendet. Aber in seiner großen Barmherzigkeit bleibt er also nicht untätig, sondern er greift die Initiative. Er kommt auf den Menschen zu. Ja, für die umliegenden Völker war dieser Ruf, der an das Volk Israel ergeht, ganz deutlich ein Ruf der Erwählung, auch ein Zeugnis, hatte Zeugnischarakter. Es war ein Ausdruck der freien Wahl Gottes, der ein Volk unter den anderen erwählt, um sich sein eigenes Volk zu schaffen. Und noch einmal diese Wahl, wie auch jetzt hier können wir ja sehen, ist es die Erwählung sozusagen einer Gemeinschaft, einer mehrerer Personen, die also miteinander verbunden sind Befolgen der göttlichen Gebote. Aber es wird sich auch ein Gottesdienst, ein Ritus herauskristallisieren, wo das Volk Israel Gott dient, zunächst in der Wüste, in diesem Stift, aber dann später im Tempel von Jerusalem. Aber die Wahl, die letztendlich an das Volk Israel ergeht, basiert nicht aufgrund der persönlichen Tugenden. Denn wir wissen sehr gut, dass das Volk Israel viele Dummheiten begangen hat, immer wieder abgefallen ist, schon alleine auf dem Weg durch die Wüste immer wieder störrisch geworden ist, aufbegehrt hat gegen diesen Weg, den Gott mit ihnen auch geht. Durch diese Erwählung, durch diesen Bund Gottes mit dem Volk wird Israel Gottes Eigentum. Im Gegenzug verpflichtet sich Gott, dieses Gut, also sein Volk, zu verteidigen gegen die Feinde und versichert ihnen auch seine Hilfe zu. Er versichert ihnen ein glückliches Leben, Nachkommenschaft, Fruchtbarkeit, Schutz vor den Feinden. Wenn wir das kurz zusammenfassen, der Ruf an Israel beinhaltet eine Mission, Zeugnis von Gott abzulegen und basiert auf der Initiative Gottes. Sehr schön haben wir in Jesaja 41,10 dieses Wort: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja. Ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Also diese Zusage Gottes auch in seiner großen Liebe. Wohlgemerkt, im Alten Testament wird das wieder immer deutlich, dass diese Zusage des Segens nur greift, wenn auf der anderen Seite das Volk Gottes sich öffnet, auch Gott zu dienen, Gottes Gebote zu befolgen und ihm treu zu sein. Im Neuen Testament bekommt das eine andere Note, eine etwas andere Note, dieser Ruf zur Nachfolge. Es ist ein Ruf, letztendlich in das Reich Gottes hineinzufinden, Mitglied, Glied des erwählten Volkes Gottes zu sein, das sich dann im Himmel, also eschatologisch, in der Endzeit dann vollkommen verwirklicht, in der Einheit mit der Dreifaltigkeit. Das Zweite Vatikanum hat sehr schön herausgestellt, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Alle nehmen an der Sendung der Kirche teil, alle Glieder des Volkes Gottes sind zur Heiligkeit berufen, wenn auch auf je verschiedene Weise. Wobei dieses je verschieden nicht qualitativ zu verstehen ist, so wie wir es vielleicht manchmal im Hinterkopf noch haben, wie es früher auch von der Kirche ein bisschen vorgegeben wurde. Da gibt es die Priester, der höchste Stand der Heiligkeit, dann gibt es die Geweihten, ja, und die Laien, die haben sozusagen gerade noch Glück, dass sie hineingenommen werden. Nein, das Zweite Vatikanum hat es neu akzentuiert. Alle sind zur Heiligkeit berufen auf je verschiedene Weise, aber diese je verschiedene Weise ist von gleicher Würde, ist von gleichem Grad. Nämlich alle sind zur vollkommenen Heiligkeit berufen, aber eben in verschiedenen Diensten, in verschiedenen Sendungen auch. Ja, ich kann gar nicht alle Stellen im Neuen Testament aufzählen, die eigentlich von diesem Ruf reden, wo er eigentlich ausgedrückt wird. Es ist ein Ruf für das Reich Gottes. Es ist ein Ruf zum Leben. Es ist ein Ruf zur Liebe in Gott. Es ist ein Ruf zur Heiligkeit. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Also hier ist vor allen Dingen von der himmlischen Berufung auch die Rede. Jesus Christus ist selbst vom Vater zu uns gesandt. Er hat einen Auftrag bekommen, um dieses Heil zu wirken. Und er beruft Jünger in seine Nachfolge. Diese Jünger sind das exemplarische Beispiel eigentlich für jeden, der von Gott gerufen ist. Aber er bedient sich verschiedener Werkzeuge, denen er eine besondere Sendung anvertraut hat, eine besondere Berufung, wie auch die Propheten im Alten Testament, um alle Menschen zu retten, um allen Menschen das Heil zu schenken. Das ist doch eigentlich etwas sehr Interessantes. Denn Gott könnte das Heil auch ganz alleine wirken. Aber er möchte mit dem Menschen zusammenarbeiten. Er möchte ihm Anteil geben an der Sendung, die Jesus Christus eigentlich trägt. Jesus selber erwählt sich Mitarbeiter und auch nach seiner Auferstehung wird seine Sendung weiter verfolgt in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Glieder der Kirche, durch die verschiedenen Personen, die er sich erwählt für eine besondere Berufung. Noch einmal, wir alle tragen eine besondere Berufung, aber es gibt da doch eben ganz unterschiedliche Sendungen. Im Unterschied zur Erwählung im Alten Testament, wo der Ruf nur im Blick auf die Erwählung des Volkes Israel ergeht, richtet sich der Ruf im Neuen Testament also an alle Nationen der Welt, ohne Unterschied und ohne Vorrecht. Mit diesem Blick auf das Alte Testament und im Überstieg auf das Neue Testament machen wir an dieser Stelle vielleicht eine kurze Liedpause.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit dem Geheimnis der Erwählung und Sendung im christlichen Leben. Zu Gast ist Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki aus Bad Riburg. Er ist in der Gemeinschaft der Seligpreisungen und hat in einem ersten Teil uns erzählt, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch als Christ berufen ist von Gott. Und wir wollen das heute ins Bewusstsein heben, einfach um ja eine neue Dankbarkeit dafür vielleicht auch zu erfahren und auch aktiv damit zu leben. Und mich hat jetzt auch besonders angesprochen, dass Gott den Menschen sucht, dass das die Initiative von ihm ausgeht und dass er auch die Menschen für sein Heil einfach auch beruft. Sie haben ja dann über das Alte und das Neue Testament gesprochen, die Unterschiede und möchten jetzt auch direkt konkrete Beispiele von Berufungen aus dem Neuen und Alten Testament geben.
Der Titel der Sendung trägt ja das Geheimnis der Erwählung und Sendung im christlichen Leben. Und ich hatte es schon angedeutet, damit sollte ein bisschen ausgedrückt werden, dass Gott in unserem Leben, im Leben derer, die er zu seiner Liebe und für eine Sendung beruft, wirkt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Wirken, wie können wir das ausdrücken? Wie können wir ein bisschen das fassen, was eigentlich passiert, wenn Gott in das Leben tritt und beruft? Biblisch können wir das auch ausdrücken mit dem Wort Salbung. Die Salbung hat einen persönlichen Charakter. Der Ruf Gottes ist also nicht einfach ein allgemeiner, sondern ein persönlicher Ruf. Meine Sendung kann nicht jemand anders einfach übernehmen. Wie können wir das verstehen? Das ist wie ein hoffnungsvoller Blick Gottes auf mich. Wie in einer Familie mit mehreren Kindern sehen die Eltern jedes ihrer Kinder auf eine einzigartige Weise. Und sie sehen, welche Schritte es unternimmt. Und es ist ein hoffnungsvoller Blick, der die Kinder wachsen lässt und ihnen hilft eigentlich im Vertrauen und im Stützen auf die helfende Hand des Vaters oder der Mutter, ihren Weg zu finden. Jede Berufung ist unersetzbar. Aber natürlich kann dieser Ruf auch erstickt werden. Er hat eine zeitliche, also auf diese Erde begrenzte Dimension, aber er ragt auch in den Himmel hinein. Wenn wir uns an die Heiligen zum Beispiel wenden, haben die Heiligen auch eine gewisse Sendung, die weiter sich vollzieht. Das wissen wir von der Mutter Gottes. Aber auch wenn wir an den heiligen Antonius denken, so wird er immer angerufen, ja, als der, der uns hilft, verlorene Sachen wiederzufinden. Ist vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, aber dahinter steht, dass die Sendung, der besondere Charakter eigentlich der Berufung hier auf Erden, dass er auch im Himmel irgendwie eine Fortsetzung auch hat. Der Ruf Gottes lässt uns also etwas ersehnen, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Diese Sehnsucht ist auch der Motor unserer Berufung, der uns hinzieht für einen besonderen Dienst durch Erfahrungen, durch bestimmte Ereignisse. Und letztendlich auch dient sie diese Sehnsucht, ja, unsere Beziehung mit Gott zu vertiefen und uns dadurch zu bekehren. Die Salbung hat also eine innere Kraft, um unseren Ruf auch zu leben. Diese Kraft zieht mich zu etwas hin. Es ist eine Kraft, die uns befähigt, auch über uns selbst hinaus zu wachsen, weil es eine übernatürliche Kraft und ein übernatürlicher Ruf ist. Sie befähigt uns zu lieben, wo es menschlich gesehen unmöglich scheint. Sie befähigt uns, einen Weg zu gehen, trotz Hindernisse. Und sie befähigt uns auch, Dinge zu tun für das Reich Gottes, die uns eigentlich übersteigen. Und das möchte ich gerne noch an zwei Beispielen kurz festmachen, an der Berufung des Mose und an der Berufung des Paulus. Ganz kurz, wenn wir an Mose denken, dann wird er von Gott berufen, er wird herausgenommen sozusagen aus dem Volk Gottes und bekommt einen besonderen Auftrag, zum Pharao zu gehen, um das Volk Gottes dann beim Pharao zu erbitten, das Volk Gottes aus Ägypten ziehen zu lassen. Und Mose, den wir so eigentlich eher kennen als den Starken, als den großen Propheten, erscheint gerade bei dieser Berufung Gottes als der Schwache und Arme, der nichts richtig sprechen vermag, nicht zu sprechen vermag, der eigentlich erscheint, als wenn er ein gemindertes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein hat. Und das kommt im dritten Kapitel von Exodus, kommt es sehr schön zum Tragen, weil es wie so eine Diskussion zwischen Mose und Gott gibt. Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Aber dann kommt die Bestätigung von Gott. Gott aber sagte: Ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Aber Mose entgegnet wieder: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Und Gott gibt ihm wieder eine Stärkung. Gott antwortet: Ich bin der, ich bin da. So sollst du zu den Israeliten hintreten. Und Mose antwortet wieder, das kommt später im 4. Kapitel, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, Jahwe ist dir nicht erschienen. Der Herr entgegnete ihm, was hast du da in der Hand? Er antwortete, einen Stab. Wir wissen, wie es weitergeht. Durch diesen Stab kann Mose dann sozusagen auf wunderbare Weise bezeugen, dass er von Gott gesandt ist. Aber auch das reicht immer noch nicht. Mose im 10. Vers, 4. Kapitel, sagt erneut, aber ich bitte dich, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig. Der Herr entgegnete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm, stehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, geh also. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Ja, das ist doch eine starke Zusage von Gott. Er sagt, ich werde dich als Propheten benutzen. Ich selbst werde durch dich sprechen. Aber Mose entgegnet wieder, aber bitte, Herr, schick doch einen anderen. Also man spürt diese ganze Größe des Auftrages, die Mose eigentlich zu schwer ist und wie er erzittert auch vor dieser Sendung. Und schließlich wird Gott also auch unruhig, so heißt es hier, da erbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach, hast du nicht einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden und er wird dein Sprachrohr sein. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Ich werde mit deinem und seinem Mund sein. Ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt. Und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der Mund sein und du wirst für ihn Gott sein. Ja, also, das ist doch sehr schön zu sehen. Es gibt einen Dialog mit Gott und Gott benutzt den Menschen nicht wie eine Marionette, sondern er geht sozusagen auf Mose ein, so weit, dass er Aaron schickt und beide eigentlich dann als Werkzeuge benutzt. Gleichzeitig nimmt er auch diese Sendung, den Sendungsauftrag nicht weg von Mose. Er gibt ihm also alle Mittel an die Hand, um diese Sendung erfüllen zu können. Sie bleibt aber eine Sendung, die sich sozusagen auflegt auf seine natürliche Schwäche. So ist es sehr oft mit unserer Berufung, dass sie uns eigentlich zittern lässt in gewisser Weise, dass wir niemals sagen können, wir sind Herr der Lage, sondern Gott alleine ist der, der alles führt. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, ja, wird er alles in Segen verwandeln, wird er durch uns schwache Menschen, schwache Werkzeuge sein Heil vollbringen. Ganz kurz noch zur Berufung von Paulus, dann im Neuen Testament. Paulus sagt an mehreren Stellen im Galaterbrief, zum Beispiel spricht er von seiner eigenen Berufung, dass er unter seinen Altersgenossen eigentlich der Klügste war, der am besten geschulteste Rabbiner, er, der sich auskannte in der Heiligen Schrift und der Gott auch gesucht hat von ganzem Herzen, der versucht hat, ihm zu dienen und der vor Damaskus dann erkennen muss, dass er eigentlich sich Gott selber in den Weg gestellt hat und dass Gott sein Heil in Jesus Christus verwirklichen möchte. Und Paulus kommt zu der Anerkennung, dass er Gott nur dienen kann, wenn er Jesus Christus folgt, wenn er ihm nachfolgt, wenn er ihn zum Ziel seines Lebens erwählt. Und Paulus wird also berufen, eigentlich als Sünder, als derer, der mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Wir wissen das von Stephanus, der im Beisein zumindest von Paulus auch gesteinigt wurde. Aber Gott beruft den Sünder in seiner großen Barmherzigkeit und kann ihn dann für eine große Sendung berufen, eine große Sendung anvertrauen. Aber das geht nur auf dem Weg, dass Paulus zuerst ganz arm und ganz demütig wird. Er wird 3 Tage blind sein. Er wird angewiesen sein auf die Hilfe von anderen. Und er wird sich erst nach 3 Jahren, wird er sich zurückziehen in die Wüste, ganz tief in das Gebet, in die Schule des Gebetes, um sich eigentlich, ja, sozusagen, dass sein ganzes Weltbild auf ein neues Fundament gestellt wird, dass er sich neu bewusst wird, dass er vieles von seinen Idealen, vieles von seinen Vorstellungen aufgeben muss, um Gott wirklich zu dienen. Er wird in dieser Wüste, in dieser Abgeschiedenheit, wird er geformt und bereitet für diese Mission, die er nur erfüllen kann in der vollkommenen Abhängigkeit von Gott. Er ist also nicht mehr der große Rabbiner sozusagen, der alles weiß, dem alles zu Füßen liegt, dem alle sozusagen menschlichen Kompetenzen gegeben sind, um etwas Großes zu vollbringen. Nein, er muss erkennen, dass er ohne Gott eigentlich nichts ist, dass er an die Hand genommen werden muss, dass er geführt werden muss. Und erst nach 3 Jahren ist er dann eigentlich in der Lage, ja, wirklich auch mit den Aposteln in gewisser Weise zusammenzuarbeiten, seine Sendung dann anzutreten. Das Gebet, die Demut, diese Armut auch vor Gott, Armut im Heiligen Geist, dieser Geist der Kindschaft, den Paulus erwirbt. Und das Gebet sind der Schlüssel eigentlich zum Eintritt in das Geheimnis meiner Erwählung und meine Berufung. Und sie sind unerlässliches Mittel zur Erfüllung der Berufung. Jedes Mal, wenn ich sozusagen die Berufung mir selber zu eigen mache, laufe ich Gefahr, meinen eigenen Willen zu folgen, meine eigenen Wege zu gehen und nicht mehr so, dass Gott eigentlich nicht mehr seine Pläne mit mir verwirklichen kann. Es ist also immer ein Weg der beständigen Umkehr und Bekehrung. Mit diesen Gedanken wollen wir wieder eine kurze Pause machen.
Pater Johannes hat 2 herausragende biblische Gestalten skizziert und deren Berufung gedeutet, nämlich die des Mose und die des Paulus, die unterschiedlicher und vielleicht auch widersprüchlicher nicht sein könnten. Mose, der von Anfang an eigentlich zweifelt und hadert und mit Gott im Dialog ist und eigentlich immer wieder fragt, warum ich? Ich kann das doch eigentlich nicht. Also darin finden sich viele Menschen wahrscheinlich wieder, aber Gott zeigt hier, dass er ihm alles mit an die Hand gibt, alle Mittel mitgibt, damit er seine Berufung erfüllen kann, nimmt sie aber nicht von ihm, sondern macht ihn stark in diesem Auftrag, während Paulus erst arm und demütig werden muss und dann diesen Geist der Kindschaft und des Gebetes in der Wüste praktisch annehmen muss, von dem großen Rabbiner, der alles weiß, von diesem hohen Ross sozusagen erst heruntersteigen muss, als Schlüssel dann diese Berufung auch leben zu können und ja, diesen Weg der beständigen Umkehr zu gehen, damit nicht der eigene Stolz und der eigene Wille immer wieder da hineinfunkt und die Berufung schließlich dann unmöglich macht. Pater Johannes, Sie möchten jetzt noch fragen, auch nach der ganz persönlichen Berufung, wie man sie bestehen, wie man sie erkennen kann.
Sehr gerne. Das ist jetzt der 3. Teil. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie sich auch schon mal gefragt, was ist denn eigentlich der Sinn in meinem Leben, der tiefere Sinn, was ist denn eigentlich meine Berufung? Kann Gott etwas von mir auch wollen? Was ist denn so der Wille? Grundsätzlich, wenn wir von der Berufung sprechen, der christlichen Berufung, habe ich schon angedeutet, das ist der Ruf zur Heiligkeit. Das ist erstmal der ganz grundsätzliche Weg für uns. Wir sind gerufen für den Himmel und der Himmel, der nicht irgendwann stattfinden wird, sondern der sich eigentlich hier schon auf der Erde auch verwirklichen soll. Und so sehen wir, dass eigentlich dieser Ruf zur Heiligkeit, zur Liebe auch schon eine Sendung impliziert. Nämlich, dass sich das Reich Gottes durch unsere Hingabe zu Gott, indem wir ihm folgen, seinem Willen gehorchen, dass sich das Reich Gottes selber hier auf Erden schon realisiert. Es ist also eine Sendung, auch die Liebe konkret werden zu lassen. Das hat uns ja Gott in Jesus Christus gezeigt, indem er Mensch geworden ist. Er ist auf diese Erde gesandt worden, nicht nur um uns leere Worte zu verkünden, sondern um uns ganz konkret zu sagen, wie sieht denn das aus, die Liebe zu verwirklichen, indem wir uns dem anderen öffnen, indem wir den Armen helfen, den Kranken helfen, indem wir die Versöhnung leben, indem wir ein Gebetsleben führen, ein konkretes, indem wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten, mit unserer Hände Arbeit Gutes aufbauen für die Kirche, für die Gesellschaft. Ja, aber was heißt das dann im ganz Konkreten? Also wenn das die allgemeine Berufung ist, sozusagen die Taufgnade, also zu leben, mit Gott ein intensives Leben zu führen, aus dem dann auch verschiedene Dienste hervorgehen. Was kann das jetzt für mich persönlich sein? Das ist natürlich schwer, das jetzt in dieser Sendung so zu verdeutlichen. Aber vielleicht erkennen Sie so ein bisschen die Handschrift Gottes auch in Ihrem Leben. Es gibt manchmal immer wieder ähnliche Situationen, in die ich hineingestellt werde. Oder wo ich auch sehe, dass sich irgendwie in einer bestimmten Art und Weise dem Menschen auch dienen kann, der mich auch selber irgendwie erfüllt. Also das kann im Dienst an den Schwachen, an den Kranken sein. Das kann aber auch in einer Mission sein, eben das Evangelium weiterzutragen. Wenn Sie einfach nur zum Beispiel denken an den Aufbau des Radiosenders Radio Horeb, wo verschiedene Personen auch irgendwie gerufen sind und es für sich auch spüren, mitzuwirken am Dienst der Evangelisation, der Mission. Es kann aber vielleicht sogar auch eine Krankheit sein, etwas, woran wir erstmal gar nicht denken. Wer würde schon davon sprechen oder sich trauen zu sprechen, dass eine Krankheit auch eine Art Sendung implizieren könnte? Das ist natürlich auch sehr schwierig, das so in den Blick zu nehmen, denn Gott möchte nicht, dass wir krank sind. Gott möchte, dass es uns gut geht, dass unser Leben in Fülle erblüht. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Jesus auch ans Kreuz gegangen ist. Also alles, was er in seinem Leben eigentlich gewirkt hat, ist nicht so bedeutend wie der Augenblick, wo er am Kreuz für uns gelitten und gestorben ist. Dadurch hat er die Welt erlöst in seiner Liebe. Und so können wir eigentlich jeden Schicksalsschlag auch sozusagen, der schwer ist, können wir, wenn wir ihn in der Liebe leben, als ja, fruchtbar werden lassen. Und so gibt es eigentlich für jeden Menschen, egal in welcher Situation er ist, ist ihm eigentlich eine Sendung von Gott her gegeben, durch die er in seiner Liebe eben am Plan Gottes mitwirken kann. Wir wissen jetzt ja auch von vielen Mystikern, die schwer krank waren und dennoch das im Frieden gelebt haben, dennoch irgendwie im Vertrauen, in einem inneren Verbundensein mit Gott und vielleicht sogar auch einem inneren Glück, dass sie dadurch am Heilsplan Gottes mitwirken konnten. Aber sprechen wir nicht so viel über diese schweren Situationen, sondern vielleicht mehr über die Positiven, die uns auch gar nicht immer so bewusst sind. Es trägt vielleicht jemand eine Gnade des Trostes auch, des Zuhörens. Das kann wirklich auch eine Gabe von Gott sein, eine Sendung, die ihm in gewisser Weise anvertraut ist. Er spürt, dass die Leute gerne zu ihm kommen, dass sie ihm auch ihr Herz öffnen, sich ihm anvertrauen, vielleicht mit Dingen, die ja voll irgendwie Sorge getragen sind. Und die Person merkt, dass sie irgendwie helfen kann dem anderen, dass sie nach dieser Begegnung, nach diesem Gespräch gestärkt von ihr weggehen. Also dazu muss man kein expliziter Seelsorger sein, kein Priester oder Gemeindereferent. Das kann eine Sendung sein, die jemanden ganz einfach so zukommt. Wie bei den großen Berufungen auch, ist es manchmal eine innere Sehnsucht, ein Hingezogensein, etwas zu tun für Gott. Aber es kann eben auch sein, wie ich gesagt habe, dass es verschiedene Situationen gibt, die sich ähneln und wo mir irgendwie nach und nach bewusst wird, dass ich hier irgendwie eine Gabe oder eine Berufung auch trage. Gott lässt mich immer frei, das auch so zu leben, aber er hat einen besonderen Plan für mich. Ich bin wichtig für ihn. Er braucht mich für die kleinen und größeren Aufgaben. Und ich kann mich diesem Plan widersetzen, aber letztendlich verläuft mein Leben nur in Glück, in der Fülle, wird sozusagen in Gott auch fruchtbar, ja, wenn ich mich ausstrecke, wenn ich nach seinem Willen frage und versuche, ihm bestmöglich nachzugehen. Und vielleicht wird es mir eben gehen wie Mose, dass ich sage, ich fühle mich eigentlich viel zu schwach dafür. Das kann selbst einer Familienmutter gehen, dass sie ein Kind empfängt und sagt, in dieser Situation ist es gar nicht möglich oder ist es schwer möglich. Und diese Situation dann trotzdem von Gott her zu empfangen als eine Sendung und auch mit diesem Ruf, diesem Zuruf, ich bin mit dir, ich gebe dir meine Kraft, ich stehe dir bei, fürchte dich nicht. Und das, was ich dann zu leben habe, ja als eine Teilnahme auch an der Sendung der Kirche zu sehen, als eine konkrete Nachfolge in der Jüngerschaft Jesu selber. Es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeiten, die auch oft mit der Berufung zusammenhängen, die damit zusammenhängen, meine Sendung zu verwirklichen. Wie bei Paulus müssen wir vielleicht von Illusionen und Träumen auch gereinigt werden, von einer falschen Suche nach dem Glück. Das wird der Heilige Geist nach und nach führen. Wenn wir offen sind, wird er uns in die richtige Richtung lenken. Wichtig ist, entscheidend ist, dass ich Gott wirklich aufrichtig treu sein möchte, dass ich ein regelmäßiges Gebetsleben trage und dass ich versuche, die Liebe, die ich von ihm empfange, dass ich sie versuche umzusetzen in meinem Leben und mich nicht von Entmutigung oder Schwierigkeiten beirren lasse. Das waren einige Gedanken, die ich so mitgeben wollte, und übergebe das Wort an unsere Moderatorin, Frau Engert.
Vielen Dank, Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki, für diesen Impuls. Sie sind von der Gemeinschaft der Seligpreisungen hier heute zugeschaltet aus Bad Driburg. Und ja, ein herzliches Dankeschön für diese verschiedenen Teile und diese genaue Darlegung auch, was Berufung, Erwählung und Sendung bedeutet, biblisch grundgelegt und wie es auch in unser Leben hineinreicht. Und ja, vielleicht ist Ihnen beim Zuhören auch der ein oder andere Gedanke gekommen. Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, wo erkenne ich die Handschrift Gottes in meinem Leben? Das ist vielleicht nicht immer auch einfach. Aber wenn Sie jetzt konkret auch eine Frage haben, dann wählen Sie die Hörnummer und fühlen Sie sich eingeladen, sich hier mit Ihrer Frage noch kurz zu Wort zu melden unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Pater Johannes, wie immer gesagt, für jeden Menschen gibt es eine Berufung, das ist uns oft vielleicht nicht bewusst, ganz gleich in welcher Situation auch dieser Mensch gerade stehen mag, immer und überall kann er eigentlich am Heilsplan Gottes mitwirken, auch bei Menschen, die vielleicht auch an chronischen Krankheiten leiden oder schon wirklich lange krank sind. Das sind natürlich jetzt wahrscheinlich auch die schwierigeren Fragen oder das Schwere, da das dann auch zu erkennen. Aber heißt das denn auch, dass erst ein Weg in dem Moment frei wird oder wo ich auch frei werde, wenn ich vielleicht so einen schweren Weg zu gehen habe, dass ich mich auch erst öffnen muss und dass ich erst wenn ich in dem Moment, wo ich erkenne, dass diese Krankheit vielleicht auch einen Sinn hat und mich nicht immer nur dagegen sperre, weil man in der Krankheit an sich ja auch keinen Sinn entdecken kann in dem Leid als solchem, aber dass erst dann in dieser Moment der Annahme sozusagen auch dieser Weg frei werden kann für die größere Gnade, die dahinter steckt.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses Grundkriterium des Wirkens des Heiligen Geistes ist ja, wie wir aus der Schrift wissen, der Friede. Und dieser Friede, den können wir innerlich spüren oder anders ausgedrückt, wenn wir unsere Sendung nicht bejahen oder wenn es auch Dinge gibt, die eigentlich nicht von Gott sind, dann werden sie eigentlich zu einem Unfrieden führen, vielleicht auch einem inneren Ringen oder Kampf. Aber dieser innere Kampf, dieses innere Ringen kann eben auch sein, weil ich mich Gottes Willen gegenüber nicht öffne. So oder so ist das Kriterium eigentlich der innere Friede, dass Gott mich benutzen kann, dass das dann auch zum Segen wird. Was das dann für eine Situation oder eine Sendung ist, das ist dann individuell sehr, sehr verschieden. Manchmal ist es eine authentische Sendung, ein authentischer Ruf, aber ich habe damit Schwierigkeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen, muss mich erst in einem längeren Prozess darauf einlassen und merke dann, je mehr ich in diese Richtung gehe, gibt mir Gott die Kraft, auch diesen Weg zu gehen. Sorgt er sich dafür, dass meine Sorgen, meine Schwierigkeiten damit, dass ich vielleicht unbegründet sind oder dass ich Hilfe bekomme und dass ich im Vertrauen wachse, diesen Weg zu gehen. Und so wird dann nach und nach meine Sicherheit wachsen und dieser innere Friede auch.
Ja, da vielleicht noch die Frage auch weiter. Es gibt ja dann auch in vielen christlichen Gemeinden einfach viele Ämter oder auch in christlichen Gemeinschaften viele Dienste, die übernommen werden müssen und wo dann oft auch argumentiert wird, ja, wir brauchen jetzt dich für diesen Dienst und wenn der Anruf jetzt von dieser Gemeinschaft an dich ergeht, dann ist das schon gleichzeitig auch der Wille Gottes. Da kann ja dann auch Missbrauch getrieben werden.
Ja, ist auch richtig, ja. Vor allen Dingen nicht nur jetzt Missbrauch, sondern ich denke heute überhaupt in der Kirche, man spricht zwar viel von den unterschiedlichen Gaben und Charismen, aber es gibt doch sehr klare Vorstellungen irgendwie, welche Dienste gebraucht werden oder es ist immer noch so eine Art Hierarchie da, wo man denkt, diese Dienste sind wichtiger als andere, wo man also so Unterschiede macht. Ich denke immer da an das schöne Bild der heiligen Therese von Lisieux, die von einer Blumenwiese spricht. Und sie sagt, diese Wiese ist deshalb so schön, weil es so unterschiedliche Blumen darauf gibt. Und das kleine Gänseblümchen, das so unscheinbar ist, gehört genauso dazu wie die große Sonnenblume oder die rote Rose. Und deswegen muss man sehr aufpassen, dass man auf die Anforderungen, die in unserer Kirche heute bestehen, nicht einen funktionalen Blick legt und nur denkt, was ist eigentlich für das Funktionieren oder die Organisation notwendig. Entscheidend ist letztendlich, dass Gott alles an seinen Platz fügt und dass jeder im Innersten seinen Platz einnimmt. Und ob es ein ganz unscheinbarer Dienst ist, der kaum Beachtung findet oder einer, der mehr im Rampenlicht steht, damit müssen wir uns neu auseinandersetzen, dass es hier vor Gott und in der Bedeutung des Heilsplans Gottes keine Unterschiede gibt, sondern dass beide unerlässlich sind, beide Dienste oder die verschiedensten Dienste die gleiche Würde haben und ebenso wichtig sind für die Realisierung des Heilsplanes Gottes. Jeder muss seinen Platz finden, an dem er Gott am besten lieben kann, an dem er im Inneren auch weiß, ja, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat.
Ja, dann haben wir eine Hörerin, die ich herzlich hier begrüßen darf. Das ist die Schwester Edelwina aus den Niederlanden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin Steyler Missionsschwester. Ich bin jetzt 84 Jahre alt. Ich war lange in Afrika. Und es ist ganz seltsam. Durch mein Leben zieht wie ein roter Faden die persönliche Berufung. Davon bin ich ganz glücklich, dass es war nicht leicht, aber das immer wieder zu erkennen und immer wieder da seine Grund zu finden, dass das so ist und dass Gott dich führt. Es ist so, ich bin 1935 in Amerika geboren. Meine Eltern waren Deutsche. Mein Vater hatte aber als Wissenschaftler 12 Jahre in Amerika arbeiten müssen. Dann kam der Krieg 1939 und da war die Entscheidung meiner Eltern so, dass sie sofort zurück nach Deutschland alles liegen lassen. Wir müssen zu unseren Verwandten. Wir können nicht gegen Deutsche in Krieg ziehen. Das geht nicht. Und dann haben wir natürlich Grausames mitgemacht im Zweiten Weltkrieg. Sehr, sehr schlimm. Dresden und so weiter, die fürchterliche. Also als 10-jähriges Mädchen habe ich viel erlebt und es war sehr schwer. Aber da durch alles hin kamen mir immer wieder die Afrikaner. Ich habe so gerne als Kind mit Afrikanern gespielt. Die haben ein sehr großes Gemüt und da fühlte ich mich immer zu Hause. Meine Mutter sagte, du hast eine große Liebe bei den Afrikanern und also bei den Negros da und du fühlst dich da zu Hause und das war auch so. Dann habe ich von Albert Schweitzer gehört, der als erster Missionar am Kongo, dann am Barene, hat da praktisch als Erster, als Arzt helfen wollen, wo niemand den Armen helfen wollen. Hat alle anderen Sachen zurückgelassen, war, ja, es war ein Universalgenie. Und da habe ich die Bücher verschlungen. Mein Vater sagte immer, die landet in Afrika.
Dann habe ich, das ist interessant,
mein Abitur, ich muss ganz kurz machen.
Ja, ganz kurz, weil die Sendezeit ist gleich um.
Ja, und dann bin ich 1960 bei den Steinern eingetreten, mit dem inneren Wunsch, nach Afrika gesendet zu werden. Ohne dass ich was sagte, wurde ich auch ausgesendet und kam also wieder zu den Schwarzen. Und da habe ich durch allerlei Leiden hindurch, das ist ja jetzt nicht so wichtig, immer die persönliche Berufung, Stellvertretung für die vielen. Das sagt Paulus auch, ich ergänze in meinem Leib, was den Leiden Christi noch fehlt. Und das war seine Berufung. Und das war genau auch meine Berufung. Die war so stark, dass ich alles, was auch auf mich zukam, immer wieder stellvertretend dem Leiden Christi zufügen konnte. Also aufbauen für die Kirche. Und das war das Schönste, was ich je mir ausdenken konnte. Deswegen bin ich sehr glücklich. Ich danke schön.
Vielen Dank, Schwester Edelwina, für Ihren Anruf, für dieses Zeugnis. Da kommen wir jetzt leider auch schon zum Ende der Sendung. Pater Johannes, ich würde Sie bitten, dann einfach noch um Ihren Segen, vielleicht auch besonders im Hinblick darauf, dass alle, die wir zuhören und die vielleicht auch noch fern stehen, dass sie den Ruf Gottes in ihrem Herzen wahrnehmen, dass wir einfach dafür beten und dass sie auch dafür die Erkenntnis auch der eigenen Berufung und Erwählung da nochmal den besonderen Segen sprechen.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, wir wollen dir danken, dass du in deiner großen Liebe uns immer wieder entgegenkommst, dass du uns zu deiner Liebe erwählst. Mit diesem Segen möchte ich dich bitten, dass du alle tröstest und stärkst, die vielleicht eine besondere Berufung in deiner Kirche tragen und traurig sind oder entmutigt sind. Ich bitte dich für alle jungen Leute, die im Herzen eine Sehnsucht haben, dir stärker nachzufolgen, zu dienen, dass du sie stark machst, dir zu folgen. Und ich bitte dich für uns alle in der Situation, in dem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass du uns deinen Willen offenbarst und immer mehr befähigst, diesen Willen auch mit Freude, mit Hingabe auch zu folgen. Dazu segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Pater Dr. Johannes Maria Popolotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen für diese Sendung hier heute, für diesen Impuls über das Geheimnis der Erwählung und Sendung im christlichen Leben. Und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Sie und auch für Ihre Gemeinschaft und auf Wiederhören und auf ein weiteres Hören.
Dankeschön, alles Gute.
Danke. Ja, ich danke Ihnen auch recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.